Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 8. Über Shrinking Spaces in Ostdeutschland. Mit Jascha und Maurice von Polylux e.V.
Kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Wir haben diese Folge ein paar Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen aufgenommen. Daher bitte nicht wundern, dass wir auch mal von Prognosen oder Perspektiven für unterschiedliche Wahlausgänge reden. Hallo Jascha, hallo Maurice. Danke, dass ihr beim Podcast dabei seid. Wir beginnen wie immer mit der Standardfrage. Wer seid ihr, was macht ihr und was seid ihr auf der Spur?
Ja, hallo. Ich bin Jascha. Ich bin vom Netzwerk Polylux und genau, jetzt ist Maurice noch hier. Maurice stellt sich, glaube ich, gleich selbst vor. Genau, ich sitze gerade in Zwickau, da wo ich auch einen großen Teil meines jugendlichen Lebens verbracht habe, also sprich auch gerade live aus dem ländlichen Raum im Osten. Polylux ist ein Netzwerk. Wir sammeln vordergründig Geld über Fördermitgliedschaften und verteilen dieses wiederum an Projekte im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Das ist so eine unserer großen Kernaufgaben, aber wir machen auch Netzwerkarbeit, also vernetzen Gruppen untereinander, vernetzen uns selbst mit den AkteurInnen im ländlichen Raum, organisieren Treffen, geben Interviews, versuchen irgendwie über die Situation, die hier gerade auch wieder krasser wird, irgendwie aufzuklären, hinzugucken, darauf hinzuweisen. Und Polylux ist eine ehrenamtliche Gruppe. Wir sind, ich habe es extra nochmal durchgezählt, gerade 9 aktive Menschen, auch um mal so, glaube ich, klar zu machen, dass wir keine 20 bezahlten Leute sind, sondern wir sind 9, die das ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen.
Hallo, auch von mir. Ich sitze in Dresden gerade, wo ich aufgewachsen bin, wo ich geblieben bin. Ich denke, du hast eigentlich gerade schon mit dem, was du gesagt hast, eine gute Streitfrage bei Polylux aufgegriffen, nämlich, was ist eigentlich dieser ländliche Raum? Und fängt das bei Zwickau an, fängt das bei Chemnitz an oder bei Rostock? Ich glaube, es geht viel auch einfach um infrastrukturell schwache Räume und Räume, da reden wir ja auch noch drüber, die qua anders zivilgesellschaftlich aufgestellt sind, wo Linke weniger Räume haben, wo eine kürzere Tradition auch einfach herrscht als in anderen Städten, ländlichen Regionen und so weiter. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, der Polylux bedeutet, ziemlich einfach, viel Licht. Und wir haben uns das gewählt, aber vor allen Dingen, weil es ein ostdeutscher Begriff ist. Es ist nämlich die ostdeutsche Bezeichnung für den Overhead-Projektor, also die ostdeutsche Marke Polylux. Und jedes Kind, was in Ostdeutschland aufgewachsen ist, zumindest noch 90er, 2000er, würde ich sagen, kennt dieses Ding aus der Schule. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir machen wollen. Wir wollen aus was Kleinem, nämlich den ganzen kleinen Initiativen, die es gibt, die oft hinten runterfallen, wenn man über den Osten redet und den Rechtsruck und so diese ganzen Stichwörter. Diese Initiativen wollen wir größer machen, dadurch, dass wir es so ein bisschen bündeln, dass wir ihnen Geld geben, dass wir das auch sichtbarer machen, indem wir jetzt beispielsweise hier sprechen.
Dann lasst uns hier direkt einsteigen. Gebt unseren Hörenden doch bitte einen kurzen Lagebericht. Wie groß ist die progressive Zivilgesellschaft in Ostdeutschland und wie hat sie sich in den letzten 5 bis 10 Jahren entwickelt?
Naja, ich glaube, wenn man über Zivilgesellschaft redet in Ostdeutschland, dann muss man einfach nochmal aufrufen, dass es eine Geschichte von 30 Jahren Zivilgesellschaft auf jeden Fall gibt und die ostdeutsche Zivilgesellschaft oder linke Bewegungen auch in Ostdeutschland vor allen Dingen zurückgeht auf Wendegruppen und so die 90er Jahre, wo es schon sehr viel auch Besetzung gab, Punks gab, wo es irgendwie Umweltbewegung gab, also alles, was so aus der 89er-Phase heraus dann entstanden ist und dass viele Gruppen so eine lange Tradition durchaus haben, was nicht immer heißt, dass Leute die Zeit dann auch wirklich dabei geblieben sind. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass quasi so diese ganze zivilgesellschaftliche Bewegung 20 Jahre im Schnitt jünger sind in ihrer Tradition als in Westdeutschland. Also ich erlebe das schon so, dass es auch in den letzten Jahren nochmal dass es mehr gibt an Zivilgesellschaft. Also gerade das so 2015 wäre jetzt für mich ein Startpunkt, wo so sehr viel nochmal Willkommensinitiativen, Geflüchteten-Selbstorganisationen, MigrantInnen-Selbstorganisationen entstanden ist, die es vorher nicht gab. Und das beispielsweise aber im Gegenzug, würde ich sagen, sowas wie eine Antifa-Bewegung, die es in den 90ern sehr stark gab, die es in den Nullerjahren sehr stark gab, vielleicht weniger wird gerade, einfach aufgrund verschiedener Sachen. Da würde ich nochmal ins Spiel bringen, dass halt der Druck auf Initiativen in Ostdeutschland einfach sehr hoch ist. Also ich habe jetzt nochmal das Beispiel, weil es brandaktuell ist, rausgegriffen vom Dachverband Sächsische Migrantenorganisation, der einzige Dachverband ist, den es hier gibt. Ich habe die Vergleichszahl zu Westdeutschland nicht, aber es gibt mehr als ein paar Dutzend dieser Organisationen. In Ostdeutschland gab es einen, und der wird jetzt platt gemacht, weil der Landesrechnungshof hier gesagt hat, das geht so nicht. Und jetzt müsst ihr Gelder zurückzahlen. Und das bedeutet für den natürlich einfach den Overkill. Und damit ist der Verband auch Geschichte schon.
Genau, also vielleicht noch ergänzend, der Verband musste aufgrund, dass sie halt die Gelder, Fördergelder zurückzahlen müssen und neue nicht bekommen, Insolvenz anmelden. Und in dem Moment wurden gemeinnützige Vereine oder Vereine Insolvenz anmelden, sind sie aufgelöst.
Für das Jahr 2024 strich die Sächsische Aufbaubank dem Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen 490.000 Euro Fördermittel und forderte 153.000 Euro aus den Jahren 2015 bis 2019 zurück, die im Nachhinein als unzulässig eingestuft wurden. Hintergrund der zurückgeforderten Fördermittel ist die Kritik des Landesrechnungshofes an der Fördermittelvergabe des Sozialministeriums in Sachsen und ein expliziter Sonderbericht des Rechnungshofs zu integrativen Maßnahmen. Angeblich seien aus politischen Gründen einzelne Vereine bevorzugt worden. Ein Staatssekretär wurde in den Ruhestand versetzt. Belege für persönliches Fehlverhalten von Ministerin Petra Köpping, SPD, fanden die RechnungsprüferInnen nicht.
Das ist ja was tatsächlich so richtig aus einer Regierung heraus passiert, die sozusagen ganz aktiv das Ehrenamt, das Engagement einschneidet. Und wenn das passiert, ist so ein bisschen die Frage, okay, wenn das schon da ist, was soll denn noch alles kommen? Also da brauchen wir gar nicht über so tägliche Angriffe etc. reden, wenn das schon so aus einer ganz offiziellen Ebene auch passiert. Ja, und sonst Zivilgesellschaft oder progressive Zivilgesellschaft. Ich würde auch sagen, die gibt es im Osten. Die ist mal sichtbarer, mal unsichtbarer. Und ich finde es ja spannend, dass es so verschiedene Dynamiken gibt. Also du hast Orte, da gibt es Menschen, die machen das dort halt seit 30 Jahren und die werden das da auch noch die nächsten 30 Jahre machen, bis sie halt alt sind und das dann vielleicht die Kinder oder Enkelkinder übernehmen. Also das gibt es einfach so daueraktive. Und dann gibt es aber auch wieder Projekte, die sind kurzlebig. Also ne, dann ist da mal eine Gruppe, die gibt es für 2-3 Jahre, dann sind die Leute vielleicht weg, weil sie umziehen, weil sie auch junge Leute einfach die Städte oder die Orte verlassen. Um entweder in den Westen zu gehen oder in Großstädte, das gibt's einfach auch. Also sowohl das ganz Kontinuierliche als auch das Fluktuative. Und ich glaube, beides ist voll in Ordnung. Ja, und was in den letzten Jahren auch stärker geworden ist im ländlichen Raum, sind so queere Gruppen. Also das hat auch einfach im Osten zugenommen. Es gibt viele CSDs, kleine Prides und so. Und dazu auch jeweils dann halt organisierte Gruppen, die stark geworden sind.
Auch 2024 gab es viele Pride-Paraden und CSDs, auch in kleineren Städten Ostdeutschlands. Allerdings kam es 2024 auch zu größeren neonazistischen Gegendemonstrationen gegen eben diese Paraden, bei denen CSD-Teilnehmende von Neonazis bedroht und bedrängt wurden. In Bautzen wurde die Party nach dem CSD, einige Tage nach Aufnahme unseres Gesprächs, abgesagt, da die Sicherheit der Teilnehmenden laut Veranstaltenden nicht gewährleistet werden könne.
Und man muss aber auch dazu sagen, es sind halt auch weniger Leute. Also ne, so eine Gruppe ist nicht wie in einer Großstadt, dass es einen festen Kern gibt von 10, 20 Leuten und dann noch ein Umfeld, was supportet, sondern es sind 5 oder so. Und die machen alles. Die machen dann vom Kochen zum Raum renovieren, zur Demo, die müssen alles machen.
Und ich würde vielleicht noch ergänzen, in Anknüpfung an diese Wendezeit, in Ostdeutschland Parteienstrukturen viel schwächer aufgestellt sind und in der Folge natürlich auch Parteijugenden und alle irgendwie so Stiftungsorganisationen und so weiter sind natürlich dann nicht so stark. Ich habe auch da die konkreten Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt einfach, also ich glaube, sowas wie 3% der Ostdeutschen sind irgendwie in Parteien organisiert. Das ist einfach extrem wenig.
Ihr habt es ja gerade betont und auch der Name eurer Gruppe macht es ja sehr deutlich. Ihr seid explizit ein Unterstützungsnetzwerk für progressive Gruppen in Ostdeutschland. Würdet ihr gerade auch für Menschen, die im Westen und im Westen nach 1990 in der Bundesrepublik aufgewachsen sind, kurz mal erklären, was den Osten zu den Bundesländern der ehemaligen Bonner Republik vor allem in Bezug auf die eigene Historie unterscheidet?
Vielleicht so ein Punkt, wo wir also, warum konzentrieren wir uns auch auf Ostdeutschland, hat auch damit zu tun, dass wir selbst hier aufgewachsen sind. Also neben, klar, es hat eine besondere Spezifika, ist aber das, also der große Teil aus unserer Gruppe ist halt hier groß geworden. Viele auch im ländlichen Raum und wir wissen sozusagen, also viele im ländlichen Raum und dann viele auch als junge, queere Menschen, als migrantische Menschen und mit Fluchthintergrund. Und wir haben einfach selber erfahren, wie es ist, hier zu sein und ganz, ganz sehr auf diese Räume angewiesen zu sein, wo man sich irgendwie verwirklichen kann und wo auch irgendwie so eine Art Schutzräume entstehen. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum es auch hier stattfindet. Und dann, ja, die Spezifika von Ostdeutschland. Ich glaube, es ist immer sehr schwierig, das so ganz kurz runterzubrechen, wenn man immer irgendwas vergisst. Mit der Wendezeit ist einfach ganz viel weggebrochen für die Menschen, die hier leben. Also vorher so ein Eingebettetsein, egal wie viel Scheiße es natürlich ja auch gab, aber die Menschen waren so sozial eingebettet in Arbeit, in so Nachbarinnenschaften, Hausgenossenschaften, in Kindergärten, die angebunden sind an den Job. Oder ich habe, also mir wurde immer viel erzählt von meinen Eltern, dass sie dann halt im Chor waren und der Chor gehörte aber zu dem Betrieb, in dem man gearbeitet hat. Also es war alles so ein ganz strukturiertes, festes integriert sein und damit auch eine Identität, die entsteht. Und damit meine ich noch gar nicht diese ostdeutsche Bezugsidentität, sondern einfach rein so, wer bin ich, wer sind meine Freundinnen, wer sind meine NachbarInnen, mit wem bringe ich meine Zeit. Genau, und dann bricht das halt weg mit der Hoffnung, da entsteht sowas wie Freiheit und Demokratie vielleicht so nach so einer Wende. Also das ist ja das, wofür die Menschen da auf die Straße gegangen sind, um irgendwie mehr Freiheit zu haben, eine Demokratie zu haben. Und am Ende kam Ausverkauf, Treuhand, Jobverlust, Berufe, die nicht mehr anerkannt wurden. Also Ausbildungsberufe waren plötzlich nichts mehr wert, weil es das Pendant nicht gab. Menschen mussten umschulen. Diese ganzen Kindergärten eingebunden sein, viel weg. Also so eine, ich bin auch nur als Kind mit dieser Wendezeit groß geworden, aber ich stelle es mir schon einfach so vor, dass so dieses Vorhergehende, irgendwie gibt es eine Struktur, einfach nicht mehr da ist und Leute wegziehen. Und genau, dann so langsam auch der Ärger entsteht, also der Ärger, ne? Aber so ein irgendwer hat daran ja eine Schuld und die wird irgendwo gesucht und dann auch, ja, durch ja, so rechte Strukturen irgendwie geht die dann darin auf.
Ja, letztendlich ist das ja dann der Grund, warum wir hier aktiv sind. Also hier gibt es halt einfach seit eigentlich 30 Jahren rechte Hegemonie. Und wie man das erklärt, finde ich auch echt, desto mehr ich dazu lese, desto dümmer werde ich auf dem Themenfeld auch einfach, weil ich immer mehr mich frage, okay, was, wieso, warum? Beispielsweise kann man ja auch Dresden überhaupt nicht mit Anklam vergleichen. Also wenn ich jetzt von Dresden als Ostdeutschland rede, dann hat das hier zwar irgendwie vielleicht auch noch irgendeinen Wert, aber Dresden ist halt eine relativ gut florierende Wirtschaftsmetropole, in der der Bund jetzt absurd viel Geld versenkt für neue Chipfabriken und so weiter. Das kommt natürlich in Anklam anders an. Also ich finde, auch da muss man irgendwie so vorsichtig sein. Der Osten ist nicht der Osten. Man kann halt jetzt keine so klaren Linien ziehen oder ich finde, es ist sehr schwer, so das so ganz eindeutig zu erklären. Fakt ist erstmal, wir haben hier halt Wahlbeteiligung von bis zu 60-65%, wo dann trotzdem bis zu 35% bei der AfD rauskommen. Und das ist was, weshalb man hier halt hinschauen muss jetzt gerade. Und was ich jetzt auch nicht, ich würde das nicht auf Ostdeutschland festnageln. Also ich würde mich nicht der Hoffnung hingeben, die AfD wird hier so stark sein, wie sie stark ist, und das wird niemals rüberschwappen, in Anführungsstrichen, sondern da bin ich sehr unsicher, was dann die nächsten Landtagswahlen in Bayern, in NRW, in Bavü zeigen, weil letztendlich glaube ich schon, dass es auch viel davon eine ökonomische Frage ist und Leute halt ökonomisch unzufrieden sind, und das können sie auch woanders werden. Soziokulturell, soziopolitisch, ökonomisch unzufrieden sein kann ich auch in Hagen. Hagen ist jetzt auch keine florierende Metropole, da ist Dresden schon viel reicher beispielsweise. Ne? Und vielleicht noch eine Sache, weil du quasi nach so Bruchpunkten gefragt hast. Ja, einfach dieses Moment der Wende, die du eigentlich auch schon betont hast, Jascha, und dieses Reinknallen von so neoliberalen Ideologien in ein eigentlich ganz anderes Setting, was vorher in der DDR geherrscht hat, habe ich das Gefühl, hat hier einfach Leuten so viel Ellbogenmentalität verpasst.
Weil ihr gerade die für uns kommenden Landtagswahlen ansprecht, für die Hörenden die vergangenen Landtagswahlen. Ich habe mal gelesen, der letzte Funke zur Gründung von Polylux waren die anstehenden Wahlen 2019 für Sachsen, Thüringen und Brandenburg und die schon damals massiv zu erwartende nach Rechtsverschiebung. Wir arbeiten seitdem denn rechte und extrem rechte Kräfte parlamentarisch daran, den Handlungsspielraum von progressiver Zivilgesellschaft zu beschneiden. Und wo braucht es eigentlich überhaupt keine extrem rechten Kräfte, weil die bürgerlichen Kräfte von sich aus dabei waren, die Spielräume stark zu verkleinern?
Also, wie du das ja gerade schon angeteasert hast, guckt man auf jeden Fall hier in Sachsen ganz explizit, aber auch in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen auf so eine, 20-jährige, 10-jährige Geschichte von Beschneidung der Zivilgesellschaft zurück, würde ich sagen. Also, es gibt so einen Aufkeimen nach dem Aufstand der Einständigen, ne, wo quasi so Strukturen staatlich geschaffen wurden, die sich gegen rechts engagieren sollen, weil man gemerkt hat, oh, das kann einem ja ganz schön um die Ohren fliegen. Aber seitdem arbeitet eigentlich eine CDU auch daran, diese Strukturen wieder zu beschneiden, bis hin, dass auch es SPD-PolitikerInnen gibt, die immer wieder versucht haben, so Extremismusvorbehalte zu formulieren, von wegen, ihr arbeitet mit Leuten zusammen, die im Verfassungsschutz stehen, das geht nicht. Ihr müsst es prüfen, ihr müsst eure ProjektpartnerInnen auf ihre Gesinnung prüfen. Das ist ja eigentlich schon, ja, das ist halt einfach Tradition, würde ich sagen. Und das ist halt da, wo eine Zivilgesellschaft weniger stark aufgestellt hat, dann schlägt das nochmal mehr rein. In Westdeutschland gab es das ja sicherlich schon auch, auch wenn vielleicht der Begriff Antifaschismus nicht ganz so verpönt war oder ist. Die Landtagswahlen finde ich irgendwie schwierig, weil wir uns, also ich kann das nicht so genau sagen, was machen die Landtagswahlen auf der Projektebene. Wesentlich klarer ist es bei der Kommune. Also auf der kommunalen Ebene, die wir jetzt gewählt haben, ist es halt total deutlich, der Zusammenhang zwischen Fördermitteln, die die Kommune dazu gibt, zu Bundesmitteln im Demokratie-Leben-Projekten. Da hat in Sonneberg der AfD-Landrat ja beispielsweise so einen Aufschlag gemacht und das versucht zu kürzen. Ähnliches ist in Pirna passiert mit dem dortigen OB. Also das ist so ein ganz klarer Zusammenhang, weil die Kommunen halt zu dem Demokratie-Leben-Programm Drittmittel dazugeben. Die können sie potenziell, wir müssen sparen, unter diesem Argument zum Beispiel streichen und dann ist halt Essig. Und dann sind halt 3,6%, die Kommune dazu gibt, versus die anderen x90%, die der Staat dazu, also die der Bund dazu gibt. Und das ist natürlich, das sind riesige Summen. Ja, und auf der Landtagswahlebene finde ich es da eben schwierig zu gucken, wie das wird. Vielleicht, Jascha.
Nee, mir fällt das als Beispiel auch das Ding mit dem Dachverband ein. Ne? Also weil der Landesrechnungshof ist ja einfach eine Ebene vom Land. Und da ist ja genau das passiert. Da wurde einfach nach 2015 dolle und oft genug gegen genau diese Organisationen gehetzt. So. Es wurden irgendwie Asylgesetze verschärft, etc. Also was ja einfach dafür sorgt, dass diese marginalisierte Gruppe immer noch mehr an den Rand gedrängt wird. Und dann ist es auch viel einfacher, genau die zu beschneiden. Und wenn man sich dieses Pamphlet da durchliest vom Landesrechnungshof, also ich meine, das macht man nicht einfach so, das sind 300 Seiten, aber wenn man den wichtigen Teil sich da anguckt, also da werden diese Vereine, die, wie hieß es damals, integrative Maßnahmen, hieß dieses Förderprogramm, die werden da dargestellt, werden so mit so Terrorgruppen verglichen. Das ist einfach, wenn der Sprech losgeht, dann ist die Kürzung, das war, ja, die kamen halt im Grunde direkt darauf folgend. Es gab diesen Bericht und ich weiß gar nicht, dann ein, zwei Monate später gab es das dann mit dem Dachverband. Und das ist für mich so gerade, also so gerade das Paradebeispiel, was auf Landesebene da passiert ist. Aber mir fallen ältere Beispiele ein, aber genau, die ziehen sich ja aber so durch. Es brauchte auch früher keine AfD dafür. Also da hat CDU vollkommen ausgereicht. SPD hat ganz viel in die Richtung mitgemacht. Also genauso mein Beispiel auch hier von, also hier aus Zwickau von vor Ort, ist einfach, dass der Rote Baum, als es 2000, jetzt muss ich so ein bisschen mit den Jahreszahlen immer 2011 oder 2012, gab es ja diese Hausdurchsuchung beim Roten Baum in Dresden zum Rahmen vom 13. Februar. Also es gab die fälschlicherweise beim Roten Baum, so der Jugendhaus war einfach aus Versehen mit dabei, weil die da dran hing. Und daraufhin wurde hier in Zwickau und dem Ortsverband vom Roten Baum die Gelder gekürzt, das Haus, was in Aussicht gestellt wurde, wieder zurückgenommen, weil es hieß, oh, ihr macht da ja irgendwas ganz Schlimmes mit ganz schlimmen Leuten, ne? Also auch diese Vorverurteilung. Und das ist hier in der SPD passiert. Also da, wie gesagt, da braucht die AfD macht es halt noch dreimal schlimmer oder offensiver. Ich glaube, die gehen da einfach noch mit viel klareren Worten ran, aber so diese Beschneidungen sind hier vorher schon passiert.
Ja, ich wollte nur noch mal anfügen, dass natürlich auch auf der Landesebene, also da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie beispielsweise der Landesrechnungshof besetzt wird, aber sozusagen wer in Ämtern, wer in Ministerien sitzt, das geht natürlich ganz stark über die Landtagswahlen. Also das ist zumindest quasi, glaube ich, auch für alle Migrantinnenorganisationen total fatal, weil ich meine, mal gucken, was hierbei rauskommt, aber wenn jetzt irgendwie eine CDU regiert, wird das nicht besser. Wenn irgendwas Absurdes entsteht und das BSW regiert, was nicht passieren wird, aber die sind ja auch, also wenn man sich deren Wahlwerbung anschaut, die kaschieren ja quasi sozial oder die mischen ja Sozialpolitik und rassistische Asylpolitik und irgendwas mit Heimat noch und entsprechend werden auf jeden Fall diese Organisationen definitiv darunter leiden, was bei den Landtagswahlen passiert. Aber ich finde wirklich einen wichtigen Punkt, gerade für Linke, was ich gelernt habe dieses Jahr, guckt euch die Kommunalwahlen an. Und schaut, was dort geht und vor allen Dingen auch, wie man da vielleicht reingrätschen kann.
Und dann bleiben wir noch kurz bei den jetzigen Landtagswahlen 2024. Gebt mir mal kurz einen Ausblick, gerne Worst Case und Best Case. Was ändert sich für progressive Zivilgesellschaft und emanzipatorische Organisationen nach den Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen?
Zumindest wenn wir auf dieser Viertellogik bleiben. Für die Projekte wird es einfach sich, es ist egal, ob die CDU regiert oder die AfD, die Gelder werden weg sein. So, weil der Sprech einfach sich so angepasst hat. Die tägliche Bedrohungslage, die wird, glaube ich, einfach nochmal deutlich anders, weil eine offenere Hetze auch, und das können wir ja schon beobachten, auch gerade so junge Nazis dazu bringt, viel eher halt zu sagen, ah ja, also sich ermutigt zu fühlen, loszugehen und dann die Projekte auch noch anzugreifen oder so.
Ich glaube, in den Worst-Case-Szenario, klar, also irgendein Zusammengehen aus CDU und AfD ist oder AfD und BSW ist natürlich, das wird dann nochmal schlimmer sein. Aber genau, auf der Ebene des Realpolitischen finde ich beispielsweise auch, merkt man ganz deutlich, dass sich gerade jeder in seinem Amt und Ministerium gerade nochmal fähig fühlt, dass menschenfeindlichste und ekelhafteste, was gerade geht, wirklich auch durchzuziehen. Also es gab diese Abschiebungsversuch von Robert aus Chemnitz, jetzt hier so ganz brandaktuell, wo es versucht wurde, ein Mensch, der seit 30 Jahren hier ist und dem der deutsche Staat einfach seinen Pass verweigert, der sollte jetzt in ein Land abgeschoben werden, wo er nicht war bisher, wo er die Sprache nicht spricht, etc. Also das muss man sich erstmal durchziehen zu trauen und direkt dann, nachdem das vom Innenminister kassiert wurde, hat die gleiche Behörde in Chemnitz einen Menschen einfach abgeschoben, ohne auf ein Gerichtsurteil zu warten. Das ist das Niveau, mit dem Leute hier gerade sich befähigt fühlen, irgendwie ja Verwaltung zu gestalten. Und das ist natürlich komplett absurd einfach. Vielleicht noch ein also was noch irgendwie passieren könnte, wäre ja tatsächlich, dass zumindest diese Abgrenzung zur AfD nochmal irgendwo entdeckt wird, bei der BSW oder sowas zumindest, und dass diese Parteien sich zumindest trauen zu sagen, hey, wir können vielleicht gerade sogar unsere Brandmauer realpolitisch gar nicht mehr halten, weil kommunale Ebene, da kann ich dieses oder jenes, ich kann den Gehweg halt nur bauen, wenn die mitstimmen, aber ich kann zumindest thematisieren, ich werde hier gerade erpresst von rechten Kräften, die mich gegen die Wand stellen und sagen, ich mache halt nur mit, wenn du das. Und wenn Leute das wenigstens mal offen thematisieren würden und wirklich sagen würden, wir machen das jetzt hier nicht mit und tun so, als wäre nichts dabei, sondern wir sagen ganz offen und ehrlich, ey, wir werden erpresst, es geht nicht anders, aber das ist ein Problem. Das wäre noch so ein Best-Case-Szenario, vielleicht wenigstens realpolitisch damit umzugehen, anstatt zu sagen, aber wir können ja nicht anders, dann machen wir halt mit der AfD, ist doch nicht so schlimm.
Gerade weil Maurice die kommunale Ebene und Umgang mit extremer Rechter in Parlamenten angesprochen hat. Wir haben vor 14 Tagen eine Folge mit Misbah Khan zum Umgang mit extremen Rechten in Parlamenten und Räten veröffentlicht. Wen dieses Thema also interessiert oder sogar persönlich betrifft, hört doch da gerne nochmal rein. Außerdem hatte Maurice uns gebeten, ein Gespräch mit Danilo Starosta zum Thema kommunale Machtergreifung durch Rechts und die Folgen für die Zivilgesellschaft in den Shownotes zu verlinken. Dem kommen wir natürlich gerne nach.
Das klingt jetzt nach einer sehr zynischen Frage, ich würde sie trotzdem gerne stellen. Was glaubt ihr, kommt vorher? Die physischen Angriffe oder die Attacken auf parlamentarische Ebene gegen Initiativen und Organisationen? Ja, das ist eine Frage nach Henne oder Ei. Aber ich finde es wirklich wichtig, das zu diskutieren. Und wenn wir dabei sind, was glaubt ihr, verhindert progressive Arbeit langfristiger bzw. stärker? Die physischen oder die parlamentarischen Attacken?
Ja, wir müssen uns viel ergänzen, weil ja, es ist eine Frage nach Henne und Ei. Und das ist, ich finde es ganz schwer. Und ich probiere mich auch zu erinnern an Projekte, in denen ich selber aktiv war, was zuerst passiert ist. Ich glaube, es kommt auch auf die Form des Projektes an, vielleicht. Also das, ne, irgendwie eine kleine Antifa-Gruppe, die vielleicht gar nicht überhaupt mit Fördergeldern agiert oder nur ganz wenig, wird auch angegriffen. Also die jetzt nicht mal auf so einer bürokratischen Ebene mit Fördergeldern irgendwie Projekte umsetzt. Aber dann sind halt zuerst die Angriffe da und dann gibt es keine Kürzungen, weil sie keine Kürzungen antworten. Also ich finde es, ich finde es wirklich sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt, aber es gibt diesen Moment von ein zivilgesellschaftliches Projekt wird als erstes in einer in einem Gemeinderat, in einem Stadtrat diskutiert, kommt damit in die Presse und wird vielleicht sogar überhaupt erst so richtig für rechte Kräfte oder auch für so ganz junge, sich beweisende Nazis irgendwie ein Angriffsziel, weil sie vielleicht vorher noch gar nicht bekannt waren. Jetzt in den größeren Räumen, also was jetzt schon eher so Kleinstädte sind, im ländlichen Raum kennt ja auch jede Person jeden, dass dann sich erst Leute ermutigt fühlen, auch anzugreifen. Aber ich glaube, es funktioniert genauso auch andersrum, dass irgendwie ein Projekt angegriffen wurde, daraufhin es diskutiert wird in irgendwelchen Gremien und Räten und dann so die Täter-Opfer-Umkehr erfolgt. Also von, hier wurden Linke angegriffen, aber warum wurden die denn angegriffen? Ah, na, weil die hier immer irgendwie das oder das machen und weil die hier auch irgendwie vielleicht mal Leute ausgeschlossen haben oder immer jemand kritisiert haben, die sind ja selber schuld. Und eigentlich greifen die uns an und, da ist, und dann ist es am Ausgangspunkt von, das sind die bösen Linken, die kürzen wir mal. Ich glaube, es funktioniert schon irgendwie auch so in beide Richtungen. Ich glaube, es ist auch immer wieder, weiß nicht, diese, was Maurice vorhin schon gesagt hat, es gibt nicht diesen einen Osten und das ist halt super unterschiedlich, es ist auch super unterschiedlich, wo und wie aktiv Neonazis sind. Also das ist halt in Mecklenburg-Vorpommern, sind die auch einfach nochmal anders organisiert als halt in Sachsen, auch wenn es ein ländlicher Raum, ein ländlicher Raum ist, aber wenn wir da nochmal so gucken auf diese völkische Siedlungsbewegung etc., wo die angesiedelt ist, wie die agieren ja auf ganz anderen, mit so ganz anderen Methoden einfach das, ja, als das, keine Ahnung, die jungen Nazis in Bautzen machen, die halt losgehen und den Jugendtreff einfach angreifen. So.
Ja, würde ich dir zustimmen, dass das eine sehr schwierige Differenzierung ist, aber man kann es auf jeden Fall darauf runterbrechen, Neonazis machen halt Neonazi-Sachen. Das kann man auch erstmal in Rechnung stellen. Aber sich dann da dran zu hängen oder mit der Vorrede das zu legitimieren, da brauche ich mich dann halt nicht christlich nennen, ne? Oder da brauche ich mich dann nicht sozialdemokratisch nennen. Das ist sozusagen, Neonazis kann man die Schuld für ihr Tun in die Schuhe schieben, auf jeden Fall. Aber da weiß ich auch, dass das halt mit einem Vernichtungsfantasien und Vernichtungswillen einhergeht, warum sich dann andere politische Kräfte dazu hingerissen fühlen, das noch zu flankieren, verbal. Oder halt vorzubereiten. Das will ich auf jeden Fall problematisieren. Und du hast ja jetzt gerade so ein bisschen auch nach der Wirkung gefragt, ne? Ich glaube, die Bedrohung durch Neonazis ist eigentlich für viele Leute auch trotzdem, auch in Ostdeutschland, relativ abstrakte, solange sie weiß, deutsch etc. sind. Aber ich habe den Eindruck, selbst das ist mittlerweile schon ein Klientel, was sich bedroht fühlt, ne? Also wenn ich beim Plakatehängen zusammengelattet werde, dann macht das natürlich was ganz anderes mit auch einem Parteienumfeld oder so als vorher. Grundsätzlich, ich weiß es nicht genau. Ich meine, ich mache es jetzt mal auch sehr explizit. Wenn dir einmal jemand auf den Kopf gesprungen ist, dann kann man da jetzt, also das hat eine krasse Wirkung auf Leute, ne? Und dann, da machst du nicht einfach so weiter oder so. Dann, da brauchst du, musst du deine Wege finden, damit umzugehen. Und wenn sich dann Leute zurückziehen, wem will ich das verübeln auf eine Art und Weise? Gleichzeitig ist natürlich so ein langfristiges Verhindern von Strukturaufbau auch total effektiv, um so Engagement zu unterbinden. Also wenn ich immer wieder gegen so Türen renne, die eine Person in einer sächsischen Kleinstadt hat das mal gemeint, wenn ich immer wieder wie so einen Gummi an mir dran habe, der mich so, ich will so vorwärts und der zieht die ganze Zeit aber von hinten, der reißt mich die ganze Zeit zurück, der auch eine total langfristige und auch subtilere Methode, ne? Also den Neonazi, der auf meinen Kopf getreten ist, den kann ich extrem gut problematisieren. Da kriege ich auch ein Medienecho im Zweifelsfall dafür, wenn ich die Kontakte habe und so weiter. Aber dieses über Jahre hinweg so zermürbt werden, das ist natürlich nochmal eine andere Schiene. Und da wäre vielleicht auch noch ein Wort, wenn ich halt permanent auch mit polizeilicher Repression zu tun habe, das ist ja auch nochmal quasi die Kombination aus beiden. Das geht jahrelang und hat sehr konkrete physische Auswirkungen noch.
Wir kommen zur vorletzten Frage und damit richten wir auch nochmal den Blick nach vorne und auch auf Optionen und Möglichkeiten. Was sind eure Erwartungen bzw. was ist euer Rat an Menschen, gerade aus den sogenannten alten Bundesländern, was wir jetzt tun können, um Personen vor Ort im Osten und Initiativen im Osten zu unterstützen? Ich meine, die vor Ort reißen sich ja schon alle Arme und Beine aus. Was braucht es von Leuten wie mir, aber auch von Beamten und Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz, NRW oder Hessen an Unterstützung?
Es klingt immer so nach so platten Attitüden, ne? Aber Augen auf. Also das ist für mich so ein, also gerade wenn ich an so Beamte denke oder so die Einzelperson im Alltag, so Augen auf und Widerwort geben, diese Haltung von, naja, wenn ich dem einen Kollegen da jetzt mal nicht widerspreche, dann passiert ja nichts, ne? Nur weil der jetzt irgendwie eine rassistische Scheiße erzählt oder halt, ne, den Stempel unter die Abschiebung gedrückt hat oder so. Doch genau da geht es halt, also, ne, so dieses, es sind genau diese kleinen Schritte. Es kommt nicht zu dem Punkt, wo von heute auf morgen plötzlich der Osten untergegangen ist unter rechten Regierungen, sondern es ist halt was so ganz Schritt für Schritt passiert und was sich so langsam in die Behörden Einzug hält und alle so immer mehr mitmachen und es halt so gar nicht bemerken. Und ich glaube, das ist was auch Leute, ja, auch in Westdeutschland oder halt irgendwie, die nicht so ganz live hier im ländlichen Raum sitzen, tun können, da hinzugucken und dann natürlich auch zu kommen, also was dazu zu sagen, so, ne? Das, was Maurice auch gerade schon gesagt hat, bei Parteien, ist einfach ganz klar zu sagen, was passiert. Das finde ich schon so einen ersten großen Moment. Und dann auch klar zu sagen, wo das passiert, ohne vielleicht, weil ich glaube, weiß natürlich, wie hilfreich das ist, auch wenn ich auch dazu neige, aber so ein einfach pauschales Ostbashing funktioniert auch nicht so, sondern dann eher auch so rauszustellen, ne? Wer macht denn auch Dinge in Ostdeutschland, also vielleicht die Projekte auch mal klar benennen, für sie Werbung machen, ihnen Kohle geben. Geld ist halt nochmal wichtig, wenn es wegfällt. Ohne Geld funktioniert ganz wenig. Ich meine, klar kann es irgendwann auch sein, dass die Projekte Geld haben, aber auch keine Räume mehr kriegen, weil niemand mehr Räume vermietet. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Jetzt gerade ist es eher so, dass die Kohle dafür fehlt. Also ist Geld immer gut. Entweder über uns an Polylux und wir verteilen es weiter oder sich halt das Lieblingsprojekt raussuchen und denen direkt das Geld geben, ist auch eine Möglichkeit. Ja, und das andere ist so, wenn man die Zeit hat, wenn man die Kapazitäten hat, auch immer mal dorthin fahren. Also Projekte leben auch viel davon oder freuen sich einfach super, wenn man sie vor Ort besucht. Also wenn ich in das kleine Dorf, wenn ich da mal nach Jobau fahre, nach Zönitz oder wie die ganzen Käfer so heißen, wenn eine Veranstaltung ist, die Leute freuen sich. Also es gibt ja dann auch von außen so ein, erstmal kommt ein Input von außen rein, das ist immer cool. Es findet ein Austausch statt und es findet auch einfach so ein Zeichen von Solidarität und Respekt statt, wenn sich Leute aus den größeren Städten dahin auch mal aufmachen. Und nicht andersrum, weil wenn man im ländlichen Raum wohnt, fährt man ständig in die Großstadt. Das weiß ich noch von früher. Um vielleicht auch den Leuten so eine Kraft zu geben, dort zu bleiben und die Arbeit dort zu machen. In dem halt auch mal ein Besuch kommt. So. Und wenn man noch mehr Zeit hat, dann auch mal vorbeigehen und nicht nur das Konzert besuchen, sondern vielleicht auch mal die Hilfe anbieten. Hey, wir kommen mal und wir kochen mal bei euch oder wir kommen mal und machen von uns aus vielleicht auch einen Vortrag, ne? Also Ich glaube, so Leute, die auf Vortragstour gehen, die fragen vor allen Dingen die großen Orte an und kommen gar nicht auf die Idee, auch mal zu schauen, was gibt es denn noch so in den kleineren Städtchen, wo man auch mal anbieten kann, hey, wir sind eher auf Tour mit unserem Buch, mit unserem Lesen, was weiß ich. Habt ihr Bock, wir kommen vorbei.
Den letzten Punkt finde ich auch sehr wichtig. Ich hatte jetzt nur so ein bisschen drüber nachgedacht. Tatsächlich lässt sich das nicht dem Westen überhelfen. Irgendwer muss ja ein linkes Programm finden, womit man Gesellschaft verändern kann. Und da möchte ich den Osten nicht raus entlassen. Aber wahrscheinlich beschäftigen wir uns hier in nächster Zeit sehr viel mit Nazis, sehr viel mit Angriffen, sehr wenig mit eigenen Utopien. Ergo, irgendwer muss es machen, bleibt ja noch jemand anders übrig. Dafür ist es wichtig, finde ich, und das ist dann wieder eine Beschäftigung auch mit dem Osten, aber mal zu gucken, was hat denn dieser real existierende Sozialismus damit zu tun, dass es hier alles so verkackt ist? Man kann auch sagen, es gibt auch Sachen, die man dem real existierenden Sozialismus nicht anlasten kann oder so. Aber ich finde, eine Beschäftigung mit dem Thema und mit der DDR und dem, was da passiert ist und warum deswegen linke Ideen hier so in Verruf geraten sind, auch einfach. Das müssen alle Linken machen. Wer damit anfangen möchte, ich hätte einen Tipp. Ich war gerade auf dem Kantine-Festival in Chemnitz. Wenn ihr das im Internet sucht, kantinefestival.org, die haben eine mega geile Veranstaltungswoche dazu gemacht. Und ich denke, das hilft auch uns allen, sich mit dem Sozialismus, den es mal gab, den es gegeben haben soll, auseinanderzusetzen und dann zu gucken, okay, wie wiederholen wir die Fehler da nicht, die da passiert sind? Und was können wir daraus lernen? Was können wir besser machen? Was können wir gut machen? Das finde ich zwei Fragen, die man sich mitnehmen kann.
Das wären super Schlussworte gewesen, aber ich würde euch trotzdem gerne noch die Möglichkeit geben, ein Abschlusswort zu geben. Von daher hier und jetzt. Was wollt ihr den Menschen noch mitgeben? Was ist euch wichtig und was kam nicht zur Sprache?
Was wollen wir noch mitgeben? Also einmal, klar, werdet vierter Mitglied bei Polylux. Das aber ist, glaube ich, so relativ klar. Die Tausender-Marke, die wir uns gesetzt hatten Anfang des Jahres, die haben wir schon längst geknackt. Wir haben jetzt noch kein großes neues Ziel gesetzt, aber sag mal, 2000 zu den Landtags wär auch geil. So, 2000 vierter Mitglieder. Wir nehmen auch die kleinsten Spenden. Also genau, es gibt gar kein Spendenhöhe Höhe bei uns. Man kann das auch mit, wenn man 2,50 € im Monat hat, auch 2,50 € monatlich ist einfach Geld, auch wenn das vielleicht manchmal Leute gar nicht so denken, aber die Masse macht es. Und ich habe mir noch so notiert, irgendwie aus so einer Dringlichkeit heraus, so dieses, was ich gerade schon gesagt habe, so Menschen müssen aktiv werden. Und wenn sie es, viele sind ja auch aktiv. Und ich dachte mir so, werdet auch in euren Vereinen, auch wenn sie erstmal gar nicht explizit politisch sind, aktiv und politisiert die. Also politisiert die, bevor sie halt, ja, so hart gesagt, aber von der anderen Seite politisiert werden oder so. Also, und wenn man das nur im Chor macht oder im Sportverein, dass der irgendwie anfängt, sich zu positionieren innerhalb dieser ganzen Scheiße, finde ich schon gerade wichtig. Und das kann man machen. Dafür muss man jetzt nicht in eine explizit linke Gruppe gehen, sondern wenn man im, weiß ich nicht, was machen die Leute so, weil sie so Tennis spielen. Entschuldigung. Dann sollen sie ihren Tennisverein politisieren. Also für den, das muss ja auch gar kein, da muss man keine großen Pamphlete rausbringen, aber es reicht ja irgendwie mal ein solidarisches Tennisturnier zu organisieren und da ein bisschen für Menschlichkeit zu werben. Also es braucht so, ich glaube genau, ich habe das mir so notiert aus diesem, es braucht sowas nach diesen Brandmauer-Demos. Also die können es nicht gewesen sein. Es kann ja sein, dass alle nur auf diese Demos gegangen sind, weil irgendwie eine gute Band gespielt hat und weil man sich dann ein bisschen besser gefühlt hat, sondern es muss daraus eine Aktivität entstehen. Und dann habe ich mir noch notiert, so ein bis zwei Politgruppen kann man schon machen, machen die Leute in den strukturschweren Gebieten auch. Also da ist es jetzt so, dass man meistens mindestens ein, zwei bis drei Politgruppen hat, in denen man aktiv ist, weil irgendwer muss es machen. Wenn man die bisher nicht hatte, sollte man diese suchen. Finde ich gut. Ja, das sind vielleicht so meine letzten Aufrufe.
Mir ist auch da nochmal wichtig, wenn wir jetzt über den Osten reden, das zu differenzieren und vor allen Dingen auch nicht immer nur mit so einem defizitären Blick daran zu gehen, sondern auch zu gucken, was gibt's hier, was kann man lernen, was ist vielleicht viel besser. Da wäre ich jetzt wieder bei DDR-Errungenschaften, und kann es mal witzig und kurz machen. Ich verstehe Badekleidung nicht und warum zur Hölle sollte ich mich an das westdeutsche Ideal des bekleidet Badengehens angleichen? Ich verstehe es nicht. Aber auf einer politischen, sehr viel politischeren Ebene haben wir das letztens beispielsweise diskutiert. Es gibt hier beispielsweise Leute, die super krass viel Erfahrung in dem Umgang mit rechten Angriffen haben. Diese Expertise kann man sich ranholen. Die Leute machen seit 20 Jahren irgendwie Beratungsarbeit für Betroffene von Rassismus und die wissen ganz genau, wie heftig sich die Gesellschaft hier auswirkt. Und das kann man ja, darauf kann man ja zurückgreifen. Zum Beispiel jetzt auf der Ebene, aber auf vielen anderen Ebenen sicherlich ja auch.
Ich bedanke mich bei Jascha und Maurice für das intensive, spaßige und manchmal leider auch ernüchternde Gespräch. Und natürlich danke ich erneut allen für das Einschalten und Zuhören. Wie immer haben wir die Webseite und den Instagram-Auftritt unserer Gäste in den Shownotes verlinkt.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 7 über Shrinking Spaces in Ostdeutschland. Mit Jascha und Maurice von Polylux e.V. In der nächsten Folge sprechen wir mit Matthias Quent über Klimaschutz als Feindbild der extremen Rechten. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.